Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Was Phil Spector zu einer Musikproduzentenlegende machte, wer der letzte Dadaist in Österreich war und warum es eine Bibliothek der ungelesenen Bücher gibt, das erfahren Sie in dieser Stunde. In seinen besten Zeiten war er einer, der Effekte produzieren konnte, die nicht nur ihn reich machten. Phil Spector. Mit 81 Jahren ist die US-amerikanische Musiklegende als verurteilter Mörder in einem kalifornischen Gefängnis gestorben. Weltberühmt, aber tief gefallen und schon lange sehr, sehr krank.
Der Journalist Mick Brown war einer der letzten, die Phil Spector 2003 noch in Freiheit interviewen konnten. Kurze Zeit später hat der legendäre Musikproduzent die Schauspielerin Lana Clarkson in seinem burgähnlichen Anwesen in Los Angeles erschossen. Dem Journalisten erzählt Spector damals, dass er den Teufel in sich trage, mit dem er ständig kämpfe.
I have devils inside that fight me.
Ich bin mein größter Feind und ich bin sehr wahrscheinlich geisteskrank. Spectors Vater nimmt sich das Leben, da ist Phil gerade 9 Jahre alt. Seine ältere Schwester ist geisteskrank. Die Familie ist traumatisiert und zieht damals von New York nach Los Angeles. Bereits mit 18 nimmt Spector seinen ersten Hit mit den Teddybears auf. To know him is to love him, so lautet auch die Inschrift auf dem Grabstein von Spectors Vater. Mit 21 gründet Spector bereits sein eigenes Plattenlabel. Schlagzeuger Hal Blaine erinnert sich im Interview mit dem Radiosender NPR, wie es war, mit Spector im Studio eine neue Platte aufzunehmen. Er stand im Studio und rannte dauernd hin und her. Es sah aus, als würde er ein Orchester dirigieren. Manchmal schaute er mich an und das war dann das Zeichen für mich loszulegen.
Go for it.
Spector verpasst seinen Songs eine Art Markenzeichen, eine Wall of Sound, eine Wand aus Sound, wie dem Hit Be My Baby von den Ronettes. Mit deren Leadsängerin Ronnie war der Produzent übrigens verheiratet. In einem NPR-Interview erzählt sie 1990, die Songs seien Liebesbriefe gewesen.
And we always rehearsed them alone.
Wir haben sie immer alleine einstudiert. Da entstand diese romantische Verbindung zwischen meinem Gesang und seiner Anleitung. Das war das beste Gefühl der Welt. Phil Spector verändert sich in den 1960er Jahren in der Zeit seines größten Erfolgs. Er leidet unter Verlustängsten und setzt eine Spirale des Missbrauchs in Gang. Seiner Frau kauft er damals einen gläsernen Sarg. Wenn sie ihn verlasse, werde sie darin enden. 20 Top-40-Hits entstehen allein zwischen 1961 und 1965. Er arbeitet mit den Beatles. Unter seiner Regie entsteht Let It Be, mit den Righteous Brothers und mit Ike und Tina Turner. John Lennon nennt ihn den größten Musikproduzenten aller Zeiten. Mit ihm hat er den Song Imagine produziert. Doch in den 1970er Jahren geht die Karriere von Spector zu Ende. Keiner will mit ihm mehr zusammenarbeiten. Er trinkt und hat immer eine Waffe bei sich. 1980, als er mit den Ramones für das Album End of Century im Studio ist, soll er die Band mit einer Pistole bedroht haben. Auch die Zusammenarbeit mit Celine Dion scheitert. Musikjournalist Mick Brown sagt, er besaß dieses unglaubliche musikalische Talent. Damit sind ihm außergewöhnliche Aufnahmen gelungen. Grandiose Träume von Romantik, Liebe und Flucht. Und genau das hat er der Welt entgegengeschleudert. Seinem Vater, der sich das Leben genommen hat, den Kids in der Schule, die nichts mit ihm zu tun haben wollten, der Plattenbranche, die ihn für verrückt hielt. Das war Spectors Rache.
These records were Spectors revenge.
Und nicht nur das, es war auch sein Vermächtnis.
Markus Schuler erinnerte an Phil Spector, der mit 81 Jahren in Kalifornien gestorben ist. Vor 3 Tagen war er 98 Jahre alt geworden. Hans Staudacher, geboren in Kärnten und nun gestorben in Wien, wo er seit 70 Jahren lebte. Dort schaffte er es innerhalb von 6 Jahren vom künstlerischen Autodidakten zum Vertreter Österreichs auf der Biennale in Venedig. Mit einem Abstecher nach Paris. Carsten Probst, unser Kunstkritiker, ist am Telefon. Nachkriegsmaler einerseits, andererseits ein außergewöhnliches Werk, das heute auch von der österreichischen Regierung gewürdigt wurde. Wie passt das zusammen?
Ja, das ist interessant. Das Besondere ist sicherlich zum einen erstmal diese Konsequenz. Das wurde jetzt in Ihrer Anmoderation eigentlich auch schon deutlich, mit der einmal gefestigten Stil über Jahrzehnte dann wirklich auch festgehalten hat. Aber zum anderen, dass er eben innerhalb dieses Stils dann doch so viele Veränderungen eingefügt hat, dass also mir schon immer ganz viele verschiedene Werke unterschiedlicher Maler dazu einfallen, die er dann eben quasi fast integriert. Also es gibt Elemente, bei denen denkt man an eben Schumacher, an Wohls, an Cy Twombly, an die Lettristen in Paris oder auch an Karl Friedrich Klaus zum Beispiel mit diesen sehr fein gezeichneten skripturalen Elementen. Also diese Verbindung jedenfalls von so vielen zeigt so eine ganz ungewöhnliche Bandbreite, gemessen an dem, dass es ihm ja eigentlich mit dieser ja sehr gestischen, sehr heftigen Malerei eigentlich nur darum ging, sein malerisches Ich erstmal möglichst freizulegen.
Die Stichworte heute Abend, als die Meldung zu seinem Tod kam, waren Dadaist und Art informell.
Ja, genau. Also informell ist natürlich in jedem Fall das Dominierende. Man kann eigentlich sagen, dass so nach gewissen kubistischen Einschlägen und nach gewissen ja auch noch restfigürlichen Elementen, die auch so assoziativ in den Werken immer wieder enthalten waren, doch dieses gestische, das spontane, tachistische und sehr schnelle Malen teilweise auch wirklich Dominanz bekommen hat. Und dann auch die andere Seite, diese Farblichkeit. Ich habe jetzt vor mir zum Beispiel von Hans Staudacher eins seiner berühmtesten Gemälde, den Lyrischen Seelengarten, um 1955 gemalt. Da haben sie so vor einer dunklen, lohenden Hintergrundfläche, wo so glühende Farben aus einem dunkelblauen Hintergrund immer auftauchen, eben so explodierende kleine Schriftzeichen immer oder so kleine Kleckse. Das sieht so aus wie so Gedankenblitze, die quasi auf der Leinwand sich artikulieren, und das hat quasi so wirklich diesen Effekt, er möchte wirklich alles irgendwie Erkennbare aus diesen Bildern heraus filtern und wirklich seine Seele erkunden. Und diesem Stil ist er, glaube ich, dann immer auch wirklich treu geblieben.
Ich habe es erwähnt, er hat einen Abstecher nach Paris gemacht. Wie sehr hat ihn denn diese Zeit, dieser Aufenthalt geprägt?
Ja, das war, glaube ich, der eigentlich entscheidende Impuls. Also als er während der 50er, frühen 60er immer wieder in Paris war, lange Zeit dazu gebracht hat, da hatte er vor allem eben mit dieser Gruppe, mit der Bewegung Art Ensemble Kontakt, vor allem mit Georges Mathieu. Darauf wird auch jetzt immer wieder hingewiesen. Also das war der Hauptvertreter des Tachismus in Frankreich. Und der hat ja auch eigentlich ähnlich wie Staudacher zum Beispiel so kalligraphische Elemente immer wieder eingefügt. Auch diese ganz starke prononcierte Farblichkeit. Das hat Staudacher sich sicherlich bei ihm auch abgeschaut. Aber es gibt eben auch einen ganz wesentlichen Unterschied. Also Mathieu hat nämlich diesen Tachismus sehr wörtlich genommen, hat er oft sehr, sehr schnell gemalt, innerhalb von Minuten. Und bei Staudacher setzt sich das mehr zusammen aus sehr plötzlichen, spontanen Malweisen, und dann lässt er diese Bilder aber wieder liegen, um sie auch trocknen zu lassen, und arbeitet auf diese Weise manchmal monatelang an sehr großen Formaten und findet da sozusagen immer auch wieder erstmal Neues hinzu auch noch. Also diese fast epische Malweise unterscheidet sich doch sehr stark von diesem Pariser Einfluss.
Er kam aus Kärnten, er ging nach Wien in die Hauptstadt in den 50er Jahren, in den 60er Jahren war er dann richtig auch erfolgreich. Wo stand er denn, wenn es beispielsweise darum ging, die NS-Zeit aufzuarbeiten, gerade eben in diesen bewegten 60er Jahren?
Ja, sofern man über Tote auch was nicht so Schmeichelhaftes sagen darf, muss man ehrlicherweise hinzufügen, dass der Tachismus ja immer ein bisschen unter dem Verdacht stand, zu kommerziell zu sein und sehr schnell sehr viele Bilder für den Markt zu produzieren, einfach um auch viel Kasse zu machen. Also man muss einfach sagen, er war einfach kommerziell sehr stark erfolgreich. Und er galt natürlich auch nicht als ja politisch aktionistischer Maler, wenn man sich jetzt so seine Malerei seit 1950 ungefähr auf 55 anschaut. Er hat natürlich in seinem eigenen Manifest Malerei als Handlung bezeichnet, aber innerhalb der politischen Abstraktion etwa von Adolf Frohner oder Florentina Pacosta in Wien taucht er nicht auf. Auch Arnulf Rainer zum Beispiel, der mit diesen abstrakten, heftigen Übermalungen von Fotografien ja bekannt geworden ist, der ist ja im Vergleich viel, viel offensiver als dieses ganz lyrische, feine und gut abgeschmeckte farbliche Konzert, was Staudacher ja immer wieder aufbietet. Wiener Aktionismus war für ihn ohnehin kein Thema. Es gab eine Aktion, die sogenannte Bilderverbrennung in den 60er Jahren. Da nahm er dran teil, aber das bezog sich eher so allgemein auf die Ignoranz des Publikums gegenüber neueren Richtungen, gegenüber abstrakter Malerei. Also ich glaube, Staudacher ist natürlich irgendwie ein bisschen außerhalb dieser ganzen politischen Debatten anzusiedeln.
Vielen Dank, Carsten Probst, über Hans Staudacher, der mit 98 Jahren in Wien gestorben ist. Das wichtigste Forum für den deutschsprachigen Filmnachwuchs, das ist jedes Jahr das Max-Ophüls-Festival in Saarbrücken. Zum ersten Mal ist das Angebot in der 42. Ausgabe weltweit zu sehen, denn es ist komplett digital. Unter der Leitung von Max-Ophüls-Chefin Svenja Böttger, die das vierte Jahr im Amt ist, konkurrieren 12 Spielfilme um die Preise. Patrick Wilinski ist immer dabei in den letzten Jahren. Fiel es nach 10 besonderen Monaten noch schwer, ein digitales Filmfest auf die Beine zu stellen?
Ja, alles, was man hört, schon. Im Sommer haben die Veranstalter noch mit einer hybriden Ausgabe geflirtet. Da ging es ihnen sehr darum, zumindest in Saarbrücken lokal dann doch ein, zwei Sachen stattfinden zu lassen. Aber als im November die Fallzahlen auch in Saarbrücken so hoch geworden sind, war klar, dass sie komplett online gehen wollen. Und da ist natürlich die Frage, was macht man als großes Festival, um nicht zu einer bloßen Streaming-Plattform zu werden? Und für sich selbst hat diese Frage die Leiterin Svenja Böttger so beantwortet.
Wir haben uns entschieden, wirklich auch ganz bewusst zu sagen, es ist ein Online-Festival, es ist ein Event, es ist keine Streaming-Plattform, kein Video on Demand, sondern wir möchten wirklich eine Woche einen Event-Charakter haben.
In dieser Aussage zeigt sich auch diese Zerrissenheit aller Festivalmacher, ne? Die versuchen wollen, das Dialogische eines Festivals beizubehalten und dennoch wollen sie natürlich in die Online-Welt abwandern. Da ist mal die Frage Infrastruktur, wer zahlt das alles? Da hat man als Festivalmacher das gleiche Problem wie beim Homeschooling zurzeit. Wir merken also, die Entscheidung für eine digitale Ausgabe ist schwer und fällt diesen Organisatoren auch nicht immer leicht.
Kann es trotz aller Anstrengungen denn gelingen, dieses Festival 1:1 in den digitalen Raum zu übersetzen?
Das Festival in Saarbrücken, wer noch nie da war, das muss man schon erklären, ist eine Art Schutzraum für den deutschsprachigen Filmnachwuchs. Also sie zeigen dort ihre Filme, da sind manchmal Abschlussfilme, manchmal auch Seminararbeiten, einem sehr interessierten Publikum. Man hat also den Kontakt mit dem Zuschauer, man hat aber auch zum ersten Mal Kontakt mit der Filmbranche, auch mit Presseleuten. Da geben alle zum ersten Mal Interviews. Das ist also ein Schutzraum, der sehr stark auf der Interaktion zwischen Menschen basiert. Das 1:1 zu übertragen ist schwer und Svenja Böttger hat gesagt, 2 Säulen dieses Festivals, das muss ihnen gelingen, in der nächsten Woche in die Online-Welt zu übertragen.
Das eine, dass der Publikumsaustausch zusammen mit den Filmschaffenden funktioniert. Und der andere wichtige Part, den wir haben, ist natürlich als dezidiertes Nachwuchsfilmfestival, dass wir natürlich der Karrierestartpunkt sind, sodass wir sie natürlich auch mit der Branche vernetzen wollen. Und dort haben wir auch versucht, unsere Branchenveranstaltungen zu adaptieren, umzusetzen, zu gucken, dass wir wirklich auch so eine Art Showcase natürlich machen und dass wir Content für die Filmschaffenden produzieren, den sie dann auch weiterverwenden können.
Dass der Branchenteil sehr gut funktionieren wird, da bin ich mir sicher. Aber wie man dieses ganz spezielle Saarbrücken-Gefühl übersetzen möchte, wo das Publikum ja noch Tage diese Regisseure an der Ampel anspricht und sagt, übrigens, ich habe den Film gesehen, ich habe noch hier und die Frage, ob man das mit einer Zoom-Konferenz übersetzen kann, da bin ich skeptisch.
Aje. Der Eröffnungsfilm ist auf jeden Fall ein zweites Novum sozusagen, denn es ist eine Doku mit dem Titel A Black Jesus. Liegt die Neuerung am Thema oder am Genre?
Ich glaube beides. Ich glaube auch, dass dieser Film sehr viele Fäden spinnt in das ganze Programm hinein, die diesen Jahrgang sehr stark prägen. In diesem Dokumentarfilm von Luca Lucchesi geht es um ein kleines Dorf auf Sizilien, das eine Tradition hat, dass eine schwarze Christusfigur bei einer Prozession einmal im Jahr durch das Dorf getragen wird. Und das sehen ghanaische Flüchtlinge, die um das Dorf herum wohnen. Und die sind ganz geschockt. Was, in Europa gibt es einen schwarzen Jesus? Und dann fragt einer dieser Flüchtlinge, könnte ich denn diesen Jesus mal bei der Prozession führen? Und dann bricht die Hölle los. in diesem Dorf. Wut, Gewaltausbrüche. Und die Frage von Flucht, die Frage von Aktivismus, die Frage von sehr aktueller Politik, von Arm und Reich, beschäftigt vor allem den Dokumentarfilmwettbewerb, der unglaublich politisch ist. Es gibt den Dokumentarfilm Dear Future Children, da wird die Generation Greta porträtiert. Es gibt den Dokumentarfilm Nichts Neues, wo es um die Crew des Seerettungsschiffes Lifeline geht. Also man merkt, die Welt ist sehr präsent, aber mehr noch die Gegenwart und die Politik, die jetzt am Tag quasi geschrieben wird, ist auch sehr präsent in diesen Dokumentarfilmen. Und man muss schon sagen, das ist ein sehr immanent politischer Jahrgang dieses Jahr geworden.
Gibt es darüber hinaus noch Schwerpunkte?
Ja, im Spielfilm ist das vielleicht noch nicht so offensichtlich. Natürlich dominieren da die Coming-of-Age-Geschichten. Junge Regisseurinnen, die interessieren sich natürlich für diesen Kontinent des Erwachsenwerdens. Das wird man denen auch nicht mehr ausreden können. Aber das Spannende ist, ich habe mich durch diesen Wettbewerb geschaut und es gibt ein Thema, das mal lauter und mal leiser dominiert. Und das ist die Frage des Traumas und vor allem des Lebens nach einer Gewalterfahrung. Gibt es zwei Filme, die ich sehr besonders finde. Fuchs im Bau kommt aus Österreich, nimmt die Perspektive eines Gefängnislehrers an, der merkt, er kann nicht all seinen Schülern helfen, denn je mehr er hilft, desto größer wird irgendwie die Gewalt, die er in dieser Klasse auslöst. Und der andere Film ist Nico, eine Sommerkomödie im ersten Moment aus Berlin, eine iranischstämmige Berlinerin, so wie man sie mag, mit so einer frechen Schnauze, Altenpflegerin, ein total cooler Typ irgendwie. Und sie wird Opfer eines rassistischen Gewaltverbrechens mitten in Berlin, belegt dann einen Karatekurs, um mit ihrer Angst irgendwie klarzukommen. Aber man merkt, das funktioniert nicht mehr. Denn Nico vor dem Verbrechen ist nicht mehr die Nico nach dem Verbrechen. Und wie hier die Regisseurin, noch DFFB-Absolventin hier in Berlin an der Hochschule, wie sie dafür sehr stimmige Bilder findet. Das ist sehr reif und sehr erwachsen. Hat mir sehr gut gefallen.
Und Corona, spielt das auch irgendeine Rolle?
Ich habe jetzt keine Corona-Filme gesehen. Ich habe die Frage aber auch Svenja Böttger gestellt, die das Programm noch viel besser kennt als ich, und das ist ihre Antwort.
Wir haben ein paar Kurzfilme dabei tatsächlich, wo man vielleicht mal eine Maske sieht, aber so richtig thematisch umgesetzt haben wir es noch nicht dabei. Da gehen wir von aus, dass das ab nächstem Jahr auf jeden Fall kommen wird. Wir haben aber zwei, drei Produktionen, beispielsweise auch Drei Freunde, zwei Feinde zum Beispiel im Spielfilmwettbewerb, die während Corona erst gedreht wurden.
Und vielleicht ist das ja auch ganz gut, dass das nicht so stattfindet. Vielleicht kann man ja die nächsten Tage, wenn man das ja online, kann man ja jetzt von aus ganz Deutschland aus sich die Filme ansehen. Vielleicht ist es einfach mal schön, keine Masken zu sehen.
Ja, das finde ich allerdings auch. Deutschlandfunk Kultur gehört ja zu den Medienpartnern des Festivals. Was gibt's denn bei uns in diesem Jahr, in dem Live-Reportagen und Sendungen aus Saarbrücken ausfallen?
Ja, Bühne frei für die jungen Filmemacherinnen und Filmemacher. Quer durch alle Sendungen, auch hier in Fazit, werden wir in der nächsten Woche junge Regisseurinnen und Regisseure haben, die über ihre Projekte sprechen. Aber auch wie das so ist, seinen Film in so einer digitalen Pandemie-Ausgabe zu zeigen. Und nächsten Samstag, wenn die Preise verliehen werden, auch übrigens der Preis für den gesellschaftspolitisch relevanten Film, der im Namen der Jury von uns verliehen wird, werden wir hier in Fazit nochmal über die Preise berichten und nochmal vor allem die Regisseurinnen und Regisseure hören.
Erklärt unser Filmredakteur Patrick Wilinski am Eröffnungstag des Max-Ophüls-Festivals, das digital zu verfolgen ist bis zum 24. Januar, jetzt in dieser Woche im Deutschlandfunk Kultur zu hören. Jetzt geht es 150 Jahre zurück zum 18. Januar 1871, als Deutschland mit Wilhelm I. seinen ersten Kaiser bekam und die Kleinstaaterei ein Ende hatte. Wie sollte sich diese nationale Einheit präsentieren? Architekturkritiker Nikolaus Bernau beschäftigt sich auch damit, vor welchen Problemen in der Baukunst einen einzigen deutschen Staat sichtbar zu machen, stand man vor 150 Jahren.
Es gab eigentlich nur so eine generelle Überzeugung, dass alle Leute, die irgendwie Deutsch sprechen und sich irgendwie als Deutsche empfanden, dass die irgendwie zusammengehören. Aber innerhalb dieses Spektrums gab es ja ein unglaublich breites Angebot, wenn man so will, voll unterschiedlichen Stilsprachen und regionalistischen und regionalen Identitäten, eben auch in der Architektur. Nicht nur, was die Kulturen der Leute anging, also es waren ja die einen katholisch, die anderen waren reformiert, die anderen waren lutherisch, dann gab es die Großstädter, es gab die Preußen, es gibt die Bayern, es gab die Friesen, sondern es gab eben auch ganz unterschiedliche Stile, die in den nunmehrigen Bundesstaaten als Staatsstile benutzt worden waren. Also zum Beispiel hatte in Preußen immer noch die späte Schinkelschule überlebt. Die war in ganz restlichen Europa längst als sturzkonservativ bekannt und als wahnsinnig zurückgeblieben, aber war eben in Preußen immer noch sehr, sehr stark durch die Bauverwaltung. Oder in Bayern gab es diese ganze Überlegung, einen ganz eigenen Stil zu entwickeln, seit den 1850er Jahren, nämlich den Maximilianstil, der eine Art modernen Historismus entstehen lassen sollten. In Dresden gab es die großartige Neurenaissance. In Hannover hat man eine ganz fantastische Schule an der Hochschule gehabt, die sich phänomenal gute neugotische Entwürfe gemacht hat. Und darum ging es eben, was soll ein neuer Nationalstil sein? Es gab zum ersten Mal in der Architekturgeschichte die Möglichkeit der Auswahl. Also man konnte sich entscheiden, will ich gotisch bauen, will ich klassizistisch bauen, will ich Renaissance bauen oder will ich Barock bauen? Das hatte es früher nie gegeben.
Es wurde dann ja ganz fix ein Wettbewerb für den Reichstag in Berlin ausgeschrieben. Vor welchem historischen Verständnis, was sollte, was musste das Gebäude alles spiegeln?
Na, das Gebäude musste vor allem mal spiegeln, dass es zwar in Berlin steht, aber kein Berliner Gebäude ist. Das war ganz zentral für die Abgeordneten des Reichstags, die eben ja aus allen deutschen Bundesstaaten zusammengekommen waren, dass man jetzt nicht etwa sich nach außen zeigen wollte als eine Filiale Preußens, sondern als ein ganz neuer Staat. Und da kam dann dieser große Wettbewerb, der schon im April 1871, also unmittelbar nach der Reichsgründung, ausgeschrieben und entschieden wurde. Da kam dieser große Wettbewerb mit 5 Preisträgern, einem Dresdner Architekten, Herrn Bonstedt. Und Bonstedt hat einen lupenreinen Hochrenaissance-Entwurf hingelegt, also eigentlich eine italienische Architektur. Und einer der 4 weiteren zweiten Preisträger war ein Engländer, Gilbert Scott. Und der hat eine lupenreine neugotische Architektur entworfen mit ganz vielen Türmen und Spitzen und ganz reich dekoriert. Und das Spannende war, dass dort wirklich 2 Modelle hingestellt wurden. Wie kann sich der neue Staat repräsentieren? Nämlich entweder in den Formen einer Neurenaissance, wie sie international bereits üblich war, oder in den Formen einer Gotik, wie sie seit den 1820er, 30er Jahren auch in Deutschland, in Frankreich oder in Großbritannien als nationaler Stil identifiziert wurde. Und man hat sich eben für die Renaissance entschieden, als großes Kompromissmodell, auf das sich alle einigen konnten. Weil Renaissance eben als Stil der Moderne galt, einerseits der erste moderne Stil nach dem Mittelalter und andererseits als ein wirklich bürgerlicher Stil. Das ist ganz interessant, was man da lesen kann zu der Zeit, wie intensiv da debattiert wurde, welche Formen man genau rausholen kann aus Florenz oder Venedig, um zu zeigen, das ist ein neuer, aber es ist eben auch ein bürgerlicher Staat, der dort entstanden ist.
Vielleicht gehen Sie mal ins Detail. Was sind das denn für Formen im Reichstag, die eine Symbolsprache haben, die wir heute womöglich gar nicht mehr so verstehen, jedenfalls nicht auf den ersten Blick?
Nee, das große Problem, das war damals im Historismus eine ganz reich entwickelte, sehr detaillierte Sprache, die bis in die Fensterrahmungen hinein genau gesagt hat, also diese Rahmung kommt jetzt aus Florenz, aus dem 15. Jahrhundert oder aus dem 16. Jahrhundert im speziellen Falle eher und zeigt eben die reichen Formen der Medici-Zeit, die ja aus einer bürgerlichen Familie herausgekommen sind. Oder man hat eben auf den Reichstag eine ganz tolle Eisenkuppel aufgesetzt, die als Kuppel erstmal ein Symbol war, was eine traditionelle Würdeformel ist, aber dann eben in Eisen zeigt, wir sind ein ganz moderner Staat. Oder man hat Tempelfassade, die sind ganz, ganz reichen Kapitellen, die einerseits auf das alte Rom verweisen, die auch auf die Hochrenaissance verweisen, die aber eben auch eine ganz moderne Konstruktion sind mit diesen ganz vielen Formen, mit Blättern und das ist viel zu reich für einen richtigen Renaissancebau. Aber diese Kombination aus allem, das zeigt eben einerseits, wir haben Traditionsbewusstsein, wir beziehen uns auf die italienischen Staaten der Renaissance als bürgerlichen Staaten. Wir wollen aber gleichzeitig auch eine moderne Repräsentationsform entwickeln. Und das war auch sehr, sehr einflussreich als Modell. Das war eine Sache, die konnte man international damals lesen, verstehen und auch weiterführen.
Morgen vor 150 Jahren wurde der erste deutsche Kaiser gekrönt. Erklärt hat den Versuch deutscher Nationalarchitektur Nikolaus Bernau. Weiter geht's mit Miriam Rossius.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Eine der wichtigsten Figuren des argentinischen Tangos ist tot. Der Tänzer und Choreograf Juan Carlos Copes starb gestern mit 89 Jahren an den Folgen von Covid-19. Das gab seine Familie bekannt. Copes wurde 1931 in Buenos Aires geboren und begann seine Karriere in den 50er Jahren mit seiner ersten Tanzpartnerin und Ehefrau Maria Nieves. Gemeinsam trugen sie den Tango in die ganze Welt und prägten ihn wie kaum ein zweites Paar. Ihre schicksalhafte und schwierige Verbindung erzählte vor wenigen Jahren der Dokumentarfilm »Ein letzter Tango«. Zum Planungsstand der Berlinale gibt es laut Tagesspiegel neue Details. Demnach wollen im Februar alle Sektionen des Filmfestivals ihr Programm bekannt geben. Vom Wettbewerb über das Panorama und die Specials bis hin zu den Kinderfilmen. Fest steht auch, dass es 4 internationale Jurys geben soll. Für die beiden Hauptwettbewerbe, die Kurzfilme und die Generationenreihe. Vom World Cinema Fund, der Produktionen in strukturell schwachen Regionen fördert, berichtet der Tagesspiegel von 2 Schwerpunktthemen: visuelle Filmsprache sowie Kolonialismus bzw. Postkolonialismus. In einigen Regionen Italiens dürfen ab morgen Museen und Ausstellungen zum Teil wieder öffnen. Dazu gehört auch der archäologische Park in der Region Kampanien mit der versunkenen Stadt Pompeji. Das Amphitheater und viele andere Gebäude können dann wieder besichtigt werden.
Dürfen Sie oder dürfen Sie nicht? Eine Frage, die letzte Woche in den Medien oft gestellt wurde, denn ein internationales Expertenteam der Weltgesundheitsorganisation musste viele Tage bangen, ob es in Wuhan nach dem Ursprung des Covid-19-Virus suchen darf. Oder es war die Frage, wird das chinesische Regime kneifen? Nun, der Trupp ist unter Leitung von Peter Ben Mbarek eingetroffen und Sie können jetzt mehr über diese Suche erfahren mit der Doku Die Virusjäger, die sich Hartwig Tegler angesehen hat.
Sie ist nur wenige Gramm schwer, die Hufeisenfledermaus. Für Pascal Moschler vom Genfer Naturkundemuseum ein faszinierendes Tier. Diese Fledermäuse haben einen einzigartigen Charakterzug, der uns Menschen fehlt. Sie besitzen ein unglaublich gut entwickeltes Immunsystem. So ist eine Fledermaus in der Lage, viele Viren zu tragen, dabei aber nur wenige Symptome zu entwickeln, sagt der Biologe in der Doku Die Virusjäger. Und dieses kleine Tier, das das Nipah- oder das MERS-Virus, das SARS-CoV-1 oder Ebola-Virus und auch den Corona-Krankheitserreger trägt, es ist verdächtig, die ursprüngliche Quelle für die weltweite Pandemie zu sein. Ausgehend vom Großhandelsmarkt in der Innenstadt der chinesischen Wirtschaftsmetropole Wuhan, auf dem für die traditionelle chinesische Küche auch lebendige Wildtiere verkauft werden. Das Problem dabei ist die Nähe bei der Haltung dieser Tiere, die Käfige zu Brutkästen für Krankheiten machen, die auf den Menschen überspringen. Zoonotische Krankheiten. Die Filmemacher Daniel Bunn-Blüst, Cédric Louis und Maria Pia Mascara reisen in diesem Film auch nach Wuhan. Die Leiterin des dortigen Instituts für Virologie, Zheng Li Shi, war vor einem Jahr weltweit die erste Wissenschaftlerin, die ein Virus in Fledermäusen identifizierte, das eine 96-prozentige Übereinstimmung mit dem Coronavirus hat, das jetzt die Menschen infiziert. Inzwischen haben die chinesischen Behörden Zheng Li Shi zum Schweigen gebracht. Eine unabhängige Untersuchung für die weltweite Wissenschaftsgemeinschaft über diese Quelle der globalen Pandemie hat es mit anderen Worten bisher nicht gegeben. Man kann also nur hoffen, dass die WHO-Experten, die in dieser Woche endlich nach Wuhan reisen konnten, nun die notwendigen Daten erheben können. In Die Virusjäger erklärt Peter Ben Mbarek, Spezialist für zoonotische Krankheiten bei der WHO, das Problem.
Entre le moment où ce virus s'est circulé chez les chauves-souris.
Vom Moment, von dem an das Virus durch Fledermäuse verbreitet wird, bis zu dem Punkt, an dem es sich auf die Menschen auszubreiten beginnt, so der Wissenschaftler von der Weltgesundheitsorganisation, gibt es eine Lücke in der Zeitlinie, die wir identifizieren müssen. Wenn dieses fehlende Glied ein Nutztier ist, kann es möglich sein, dass das Virus noch da ist in diesen Tierpopulationen, so Peter Ben Mbarek. Und deshalb ist es wichtig, dass wir dieses Problem in den Griff bekommen, um zu verhindern, dass künftige Viren übertragen werden. Nüchtern, sachlich, ohne angestrengte formale Spielereien, macht dieser Dokumentarfilm klar, wie entscheidend es für die Bekämpfung eines Virus ist, die Ursprünge einer Epidemie an ihrer Quelle zurückzuverfolgen. Nicht zu vergessen, 3/4 der Seuchen, die sich unter Menschen verbreitet haben, von der Pest bis jetzt zu Covid, wurden durch Tiere übertragen. Wobei in Die Virusjäger auch diskutiert wird, ob das Hochsicherheitslabor in Wuhan das Coronavirus hat entweichen lassen. Die Filmemacher vertreten folgende Position. Auf der bisherigen Datenbasis ist die These vom Laborunfall nicht zu verifizieren. Und die Immunologin Branka Horvath aus Lyon, die mit dem chinesischen Labor in den letzten Jahren immer wieder zusammengearbeitet hat, meint im Film, dass dieses Gerücht jeglicher wissenschaftlichen Grundlage entbehre. Vor allem, da wir wissen, sagt Branka Horvath, dass Fledermäuse voller Viren sind und überall hinfliegen. Da musste das Virus nicht in einem Labor ausgeheckt werden. Die Leute verstehen nicht oder wollen nicht verstehen, dass das größte und mächtigste Labor der Welt die Natur selbst ist. So sehen nicht erst seit Corona Ökologen das schwerwiegendste Problem für die öffentliche Gesundheit, denn auch in der Einschränkung der natürlichen Lebensräume der potenziellen tierischen Überträger von Viren, weil damit der Kontakt zwischen Menschen, Tieren und Erregern immer wahrscheinlicher wird. In Die Virusjäger kommt gegen Ende Suri Moon, Co-Direktorin der WHO in Genf, mit einem bedrückenden Appell zu Wort. Angesichts der Toten, der Rezession und dem Verlust von Millionen von Arbeitsplätzen in der Corona-Pandemie redet sie von der größten Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg, die auf erschreckende Weise deutlich mache, welch für uns wohl bisher unvorstellbare Verwüstung ein natürlicher Virus verursachen kann.
And the risk that a natural virus can create a level of devastation that is unimaginable.
Wir müssen das als extreme Sicherheitsbedrohung begreifen und wir müssen bereit sein, es auf den höchsten politischen Ebenen zu behandeln, um uns auf neue Ausbrüche vorzubereiten, sagt Suri Moon. Spätestens mit diesem Statement der WHO-Frau wird der eindringliche wie nachdenkliche Dokumentarfilm Die Virusjäger zum politischen Weckruf.
Hartwig Tegeler mit einem Doku-Tipp für Apple-Kundinnen und Kunden als Video on Demand. Ein ungewöhnlicher Ansatz. Zur Hausbibliothek von Julius Deutschbauer in Wien gehören an die 800 von ihm nicht gelesene Bücher, die er sich nur gekauft hat, weil andere sie zumindest noch nicht gelesen haben. Eine Aktion, die der Performer, bildende Künstler und Autor vor fast einem Vierteljahrhundert begonnen hat. Einen schönen guten Abend nach Wien, Herr Deutschbauer.
Guten Abend.
Das vergangene Jahr hat Zeit zum Lesen geboten, wie kaum ein anderes. An welche Bücher, die Sie noch nicht gelesen haben, erinnern sich Menschen, die Sie befragt haben derzeit?
Es waren ähnliche Bücher wie die vielen letzten Jahre, weil häufig sehr dicke Bücher in die Bibliothek ungelesener Bücher eingebracht werden und da in diesen Gesprächen genannt werden. So kam wieder Musils Mann ohne Eigenschaften dazu. Auch die Suche nach der verlorenen Zeit von Proust kam wieder dazu. Und auch ein Ulysses zum 20. Mal. Diese Zeit ist scheinbar auch dafür wieder angetan, sich an diese dicken Bücher, die lange schon in der eigenen Bibliothek herumwälzen, sich doch noch heranzumachen.
Sie fragen Menschen nach einem Buch, das nicht gelesen wurde, und zwar in der Möglichkeitsform. Also Sie führen ja Gespräche oder Interviews, wie man es nennen will. Was genau wollen Sie da wissen? Was formulieren Sie da?
Also in den Fragen frage ich nach ziemlich genauen Inhalten von Dingen, die man eigentlich nicht wissen kann. Welche Gesellschaft fänden Sie in Ihrem ungelesenen Buch vor? Was würde darin gesprochen? Wäre ein Tisch für uns gedeckt in Ihrem ungelesenen Buch? Ist ein Imbiss nach Ihrem ungelesenen Buch benannt? Und Versuch, eine Art Vorerzählung in den Menschen zu erzeugen, weil die Fantasien meist spannender sind.
Was kriegen Sie denn dafür Antworten? Ist das manchmal sogar Stoff für ein neues Buch im Prinzip?
Für mich wäre es eigentlich eine gute Idee. Für mich wäre es viel Stoff für viele interessante Bücher. Das ist das Schöne an diesem Projekt. Wenn man sich diese Gespräche anhört, die kann man sich auf meiner Homepage anhören, dann erfährt man viel über die Fantasien der Personen, die ich interviewe, weniger über das Buch selbst.
Und was für Fantasien sind es, die Sie ja jetzt seit fast einem Vierteljahrhundert offensichtlich so faszinieren, dass Sie dieses Projekt fortsetzen?
Zum Beispiel bei dem Buch Ulysses, wenn wir bei dem bleiben, als ich da eine Frau frug, welchen Imbiss würden Sie für den Helden Ihres ungelesenen Buches zubereiten, antwortete sie, ich koche nicht für Helden.
Eine weise Frau.
Das hat mich sehr beeindruckt.
Nun habe ich gelesen, dass Robert Musil einer Ihrer Lieblingsschriftsteller ist. Wenn Sie jetzt aber verstärkt zu hören bekommen, dass der Mann ohne Eigenschaften ein zwar in Regalen wohnendes, aber nicht gelesenes Buch ist, frustriert Sie das nicht?
Nein, Es gibt so einen schönen Satz von der Friederike Mayröcker, die meint, sie kauft jeden Tag Bücher. Die ist jetzt über 90, eine der bedeutendsten Schriftstellerinnen Österreichs. Und die meint, ich kaufe mir jeden Tag Bücher, nicht um sie wirklich zu lesen, sondern sie ein wenig anzusagen. Einmal hier, einmal da eine Köstlichkeit zu finden, mir was einflüstern zu lassen. Also der Ehrgeiz, jedes Buch von vorne bis hinten zu Ende zu lesen, den muss man irgendwann mal aufgeben.
Wundern Sie sich eigentlich selber, dass Sie so lange dabei geblieben sind?
Ja, also am Anfang, 1997 ist das gewesen, dachte ich mir, das wird so ein Projekt sein, das ganz witzig ist und das mache ich 2-3 Jahre und das ist jetzt ein Selbstlob, ein Beweis der Qualität. Sonst wird es man selbst nicht noch immer so taugen.
Aber verraten Sie mir noch, wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen?
Schon aus diesem Verdruss über diese Anthologien, über die 100 wichtigsten Bücher, diese Art von Kolumnen in Zeitungen, wo mehr oder weniger interessante Nacherzählungen über Bücher, die man gelesen hat und wichtig findet, vorkommen. Und das sind für mich immer so Angeber-Nacherzählungen gewesen. Und da dachte ich mir, interessanter wäre es, die Fantasien, die Mutmaßungen, das, was man nicht weiß, zu befragen.
Dann wünsche ich Ihnen noch viel Vergnügen bei der Fortsetzung dieser Arbeit. Der Künstler Julius Deutschbauer über seine Bibliothek ungelesener Bücher nachzulesen und nachzuhören auf seiner Homepage julius-deutschbauer.com. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Vielen Dank.
Dankeschön.
Burkhard Müller-Ulrich ist die letzte Position heute Abend mit seiner Kulturpresseschau.
Hotpants oder Deutsches Reich? Bei der Auswahl geschichtlicher Gedenkartikel müssen wir uns zwischen der Süddeutschen Zeitung und der Frankfurter Allgemeinen entscheiden. Denn die Süddeutsche Zeitung kümmert sich nicht um die Kaiserkrönung in Versailles am 18. Januar vor 150 Jahren. Sie kommentiert den 50. Geburtstag eines besonderen Kleidungsstücks, das, wie die Autorin Tanja Rest formuliert, Frauen entweder feministisch befreien oder sexistisch erniedrigen kann, je nachdem, woher das jeweilige Wechselwindchen des Zeitgeistes gerade pustet. Wie heiß die Hotpants 1971 waren, kann man sich heute kaum mehr vorstellen. Ein wenig helfen mag dabei die Information, dass Stewardessen der Southwest Airlines die Dinger kombiniert mit Plateaustiefeln aus Vinyl zu tragen hatten und dass das Motto dieser Fluggesellschaft lautete »Sex sells seats«. Bei aller modehistorischen Aufklärung und feuilletonistischer Flockigkeit, die der Artikel bietet, kommt aber die Frage, was solche Eruptionen von Sexiness mit der Gesellschaft machen und wohin sie dann nach ein paar wilden Sommern verpuffen, ein bisschen zu kurz. Verweilen wir aber noch einen Augenblick beim Geschlechtlichen, denn in der Welt steht ein köstlicher Text von Jan Großart, der sich mit der alle progressiven Eltern umtreibenden Frage beschäftigt, warum sind Jungs und Mädchen so verschieden, auch wenn wir alles tun, um sie gleich zu behandeln? Großart führt uns in seiner Feldstudie oder Sozialreportage an zwei Orte, wo sich das Problem exemplifiziert. Ein Pferdehof, auf dem sich ausschließlich Mädchen tummeln, und ein Lego-Laden, an dessen Fensterscheiben sich nur Jungs die Nasen platt drücken, weil es da Monster, U-Boote und Kriegsmaschinen gibt. Wie kann denn sowas im Jahr 2021 sein, nach mindestens 50 Jahren wissenschaftsbasierter Gleichstellungspolitik, fragt Grossart und fährt fort. Die Wissenschaft, die wissen könnte, wie das sein kann, ist die Genderwissenschaft. Google führt den Suchenden zur Universität Marburg. Anfrage an die geschäftsführende Direktorin des Zentrums für Gender Studies und feministische Zukunftsforschung: Warum lieben Mädchen Pferde? Christel M. Meyer antwortet: Da sind Sie bei mir leider völlig falsch. Ich bin Theologin. Das ist eine Frage für PsychologInnen oder PferdeexpertInnen. Solcher Art belustigt folgen wir der Beschreibung eines Kassler Emeritus der Evolutionspsychologie, der glaubt, dass Biologie sich nicht leicht wegerziehen lässt und sagt, die Gender Studies mögen uns nicht, weil die den Menschen überschätzen. Und noch lustiger wird es, wenn der Autor in der Welt über Kolleginnen der Süddeutschen schreibt, die in einem, Achtung, Ironie, spektakulären Datenjournalismusprojekt Kinderbücher aus Genderaktivismusperspektive durchgeforstet haben und bei Emil und die Detektive zu dem Urteil kamen, dies sei klischeebeladen, denn der Held dieser Geschichte ist ein Junge und Emils Bande besteht nur aus Jungs. Das Mädchen bringt Buttersemmeln. Womit wir uns nun dem Deutschen Reich nicht nur zeitlich angenähert haben, sondern endlich auch zu dessen anfangs erwähntem Jubiläum kommen. Andreas Kilb analysiert in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über mehrere Entstehungsstufen das Bild Eröffnung des Reichstags im Weißen Saal des Berliner Schlosses, das der Staatskünstler Anton von Werner gemalt hat. Der ganze politische Kosmos jener Epoche lässt sich aus den hier festgehaltenen Posen, Blicken und Konstellationen der Figuren lesen. Auf dem Weg von der Skizze zum fertigen Bild entfernte von Werner auf Wunsch seines Monarchen mehrere Parlamentarier aus seiner Darstellung, andere rückten in den Hintergrund. So etwas war natürlich Usus, vielleicht sollte man das heute dazu sagen. Zu Recht aber verweist Kilb auf einen guten Grund, das Jubiläum der Reichsgründung zu feiern, denn Deutschland erlebte gut 40 Jahre eines bis dahin nicht gekannten inneren und äußeren Friedens, der sich in steigenden Bevölkerungszahlen, industriellen Höchstleistungen und dem Aufstieg zur größten Handelsmacht der Welt niederschlug.
Die Kulturpresseschau von Burkhard Müller-Ulrich. Das war Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.